Willkommen zur Sonntagskulturwelt. Am Mikrofon ist Knut Kautzen mit diesen Themen. Landshut im Nationalsozialismus. Zwei Ausstellungen widmen sich der Zeit der NS-Diktatur dort in Landshut. Und wir fragen, welche Spuren diese im Werk des Bildhauers Fritz König hinterlassen hat. Für den Oscar nominiert in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film ist Das Klassenzimmer von Ilka Çatak. Vor der heutigen Oscar-Nacht kommt der 40-jährige deutsch-türkische Regisseur bei uns zu Wort. Und am Theater Regensburg hatte König Ödipus von Sophokles gestern Premiere.
Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
Aus Australien kommen die Hollow Curves von der dortigen Goldküste, wo einige solcher diesem Duo den namengebenden leeren Buchten existieren. Gerade sind Matt Cairns und Ryan Henderson auf Welttournee mit ihrem neuen Album Nothing to Lose und wir spielen daraus Letting Go.
Would make me feel inside. This life's a journey, it's made me who I am. So let's embrace it and turn the page, my friend. I don't regret it, it opened up my world.
Hollow Curves. Sie hören Bayern 2. In der Nacht vom 9. auf den 10. März 1933 übernahmen die Nationalsozialisten die Macht in Landshut. Dieses einschneidende historische Datum nimmt man 91 Jahre später in Landshut zum Anlass für zwei Ausstellungen, die sich ab heute mit der Zeit der NS-Diktatur dort in der Stadt der Isar auseinandersetzen. Zu mir ins Studio gekommen ist die Leiterin des Königmuseums in Landshut, Alexandra von Arnim. Grüß Gott, Frau von Arnim.
Grüß Gott, vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf und über die Ausstellung berichten darf.
Bei Ihnen im Königmuseum, das ja als Skulpturenmuseum viele Werke des Bildhauers Fritz König beherbergt, ist ab heute eine Ausstellung zu sehen, die sich unter dem Titel Mahnmale mit den erinnerungskulturellen Aspekten in Fritz Königs Œuvre befasst. Einige seiner Werke sind ja als Mahnmale in KZ-Gedenkstätten zu finden, in der Versöhnungskirche in Dachau etwa, in Flossenbürg oder auch im österreichischen Mauthausen. Was zeigen Sie nun in der Ausstellung Mahnmale?
In der Ausstellung Mahnmale zeigen wir erstmals das gesamte Werk zu Fritz König zum Thema Erinnerung, Erinnerungskultur. Wir zeigen eine umfassende Auswahl der wichtigsten Skulpturen, Zeichnungen, Modelle, Fotografien und Filmaufnahmen aus dem Schaffen von Fritz König, die sich mit dem Themenkreis des Gedenkens, des kollektiven Gedächtnisses sowie seiner künstlerischen Auseinandersetzung mit öffentlichen Mahnmalen befassen. Wichtige Beispiele sind anhand von Modellen gezeigt, anhand von Fotos. Wir haben Skulpturen, wir haben Themenbereiche, die aber auch nicht den öffentlichen Raum betreffen, sondern kleinere Arbeiten von Fritz König, die Persönlichkeiten gewidmet sind, die im Widerstand waren oder im KZ gestorben sind. Insofern kann der Betrachter sehr viel von Fritz König sehen und einen umfassenden Eindruck bekommen.
Fritz König ist Jahrgang 1924, vor 100 Jahren also geboren. Das heißt, er hat die Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs sehr bewusst miterlebt als junger Mensch, als Soldat an der Ostfront. Wie sehr hat ihn diese Erfahrung und das, was er dort sah und erlebte, geprägt, Ihrer Meinung nach?
Fritz König und sein Werk sind sehr geprägt durch seine Erfahrungen als Wehrmachtssoldat. Seine persönlichen Erinnerungen, Erfahrungen und Emotionen in dieser Zeit begleiten ihn durch sein gesamtes Schaffen und rücken den Menschen sowie das Abbild im Spannungsfeld zwischen Liebe, Tod und Bewusstsein der Vergänglichkeit im Zentrum seines Gesamtwerkes. Die Auseinandersetzung mit der Erinnerung und dem Gedenken ist für ihn ein Leitmotiv, das er schon sehr früh in seine Werke einfließen ließ. Schon 1952 bei dem Wettbewerb für den unbekannten Gefangenen arbeitete er ganz stark mit dem Thema und verwirklichte da seine Ideen.
Fritz König ist 2017 gestorben, kann also naturgemäß nicht mehr reden, aber Sie haben andere Zeitzeugen eingeladen, die begleitend zu Ihrer Ausstellung aus erster Hand berichten werden, in Lesungen und Vorträgen zum Beispiel. Wer kommt denn da zu Ihnen ans Königmuseum?
Ja, wir haben da einen speziellen Ansatz gewählt, der ist sozusagen des lebenden Mahnmals. Wir haben die Oral History, die Erinnerung, die persönlich weitergegeben wird, aus dem Grund gewählt, dass Fritz König die Kirche in Plötzensee in Berlin gestaltet hat, die Kirche Maria Martyrum, die den Märtyrern des Widerstands gewidmet sind. Aus diesem Grund haben wir eine Kooperation mit dem 20. Juli 1944 mit der Stiftung und zeigen Personen, die im Widerstand tätig waren, und haben auch solche eingeladen. Es kommt Dr. Axel Sment. Sein Vater war Widerstandskämpfer. Er war maßgeblich bei der Gründung der Stiftung 20. Juli 1944 involviert. Und wir freuen uns sehr, dass Frau Dr. Eva Umlauf ins Königmuseum kommt. Sie ist eine der jüngsten KZ-Überlebenden und sie schätzt das Werk von Fritz König. Sie ist sehr beeindruckt von ihm. Sie ist emotional bewegt, was für mich natürlich auch eine Bestätigung ist, dass Fritz König richtig gearbeitet hat.
Die Kinder- und Jugendbuchautorin Miriam Pressler, die hat ja in Landshut ihre letzten Lebensjahre verbracht. Und ihr Werk kreist ja auch immer wieder um die Zeit des Nationalsozialismus. Sie hat sich bis zu ihrem Tod 2019 an Gedenklesungen am Tag der Bücherverbrennungen beteiligt in Landshut. Das war in den 2010er Jahren. Ich erzähle es eigentlich nur deshalb, weil ihr Ehrengrab direkt gegenüber von der Grabstätte Fritz Königs liegt auf dem Landshuter Friedhof. Und auch deshalb, weil Ihre Ausstellung im Königmuseum ja korrespondiert mit der anderen, ebenfalls heute öffnenden Ausstellung im Landshut-Museum über Landshut im Nationalsozialismus, Opfer, Täter, Zuschauer. Das ist das historisch-dokumentarische Pendant zu Ihrer Ausstellung. Eine Nazi-Größe wie Heinrich Himmler, das wissen viele ja gar nicht mehr, späterer Reichsführer SS und einer der Hauptverantwortlichen für den Holocaust, der leitete in den 1920er Jahren zusammen mit dem Parteipropagandisten Gregor Strasser das Landshuter Parteibüro der NSDAP. Wie erklären Sie sich es, dass fast 100 Jahre vergehen mussten, bis gerade diese Tätergeschichte aufgearbeitet wird jetzt in einer Ausstellung?
Meiner Meinung nach war die Tatsache, dass Frau Dr. Doris Danzer sich dem Thema schon seit vielen Jahren angenommen hat, ausschlaggebend dafür, dass diese Ausstellung gestaltet werden konnte. Sie hat sich sehr intensiv befasst, sie hat viele Recherchen gemacht, sie hat sehr viele Personen involviert. Und es gibt noch eine ganz wichtige zweite Persönlichkeit zu dem Thema im Landshut-Museum und in Landshut. Das ist Dr. Mario Tamme, der das Werk zu Landshut im Nationalsozialismus geschrieben hat und auf dessen Recherchen, auf dessen Grundlagenforschung, die er natürlich auch als Mitarbeiter im Archiv der Stadt Landshut zur Verfügung hatte, sehr, sehr viele Grundlagen für diese Ausstellung gelegt wurden.
Das sagt Alexandra von Arnim, Leiterin des Königmuseums in Landshut. Dort ist ab heute die Ausstellung Mahnmale, Erinnerungskultur im Werk Fritz Königs zu sehen. Und parallel dazu zeigt das Landshut-Museum die historische Ausstellung Landshut im Nationalsozialismus, Opfer, Täter, Zuschauer. Frau von Arnim, vielen Dank für das Gespräch und Ihren Besuch im Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Hey, it's time to light a fire. Like we're caught up in the same old foolish ways, waiting for the weekend, just chasing that feeling. These days we're watching all the time just fade away. Seems like we're going round in circles every day, tired of the same thing, just chasing that feeling. So come on, give it up. You rely on the scene. Now your time's running up. It's getting late. It's getting harder to fake it. And the tide's coming up. So dive in, don't waste it. Time's racing. Hey, it's time to draw a line and turn the page. Cause if we never try, we'll never see a change. I wanna believe in something with meaning. Go out and take a step towards a life you love. And even though it might be hard, don't give up. A change. Come on, give it up. You rely on the scene. Now your time's running up. It's getting late. It's getting harder to fake it. And the tide's coming up. So dive in, don't waste it. Time's racing. I'm starting to see things in a different light. Let's dive in the deep end. Let's reach new heights. Let's run life's races with hearts on fire. With fear in its facing, let's walk that wire. So come on, give it up. You rely on the scene. Now your time's running up. It's getting late. It's getting harder to fake it. And the tide's coming up. So dive in, don't waste it. Time's racing.
Harder to fake it von den Holocaufs. 12.19 Uhr mittlerweile, Sie hören Bayern 2. In der kommenden Nacht schaut die Filmwelt nach Los Angeles, wo die Oscars vergeben werden. Nominiert in der Kategorie Bester internationaler Film ist der deutsche Film Das Lehrerzimmer. Ein Thriller zum Nägelabkauen sei das, schreiben US-amerikanische Medien, oder eine ganze Welt im Klassenzimmer. Ilka Chataks Film beschreibt eine junge idealistische Lehrerin, die an der Realität des Schulsystems und letztlich auch der deutschen Gesellschaft scheitert. Markus Eicher hat mit dem 40-jährigen Ilka Chatak vor der Oscarnacht gesprochen.
Es ist absolut toll. Also ich meine, es sind ja so brillante Köpfe, mit denen ich da zusammen nominiert bin. Ob es jetzt der Wim Wenders ist oder der Jonathan Glazer oder der Mathieu Garrone. Das sind Leute, mit deren Filmen bin ich aufgewachsen. Ich meine, Paris, Texas ist rausgekommen in dem Jahr, wo ich geboren wurde. Oder Der Himmel über Berlin, da war ich 3. Es ist einfach ein Wahnsinn.
Regisseur Ilka Chatak ist nun ganz oben angekommen, in Hollywood bei den Oscars. Mit seinem Film Das Lehrerzimmer räumte er im vergangenen Jahr 5 Trophäen beim Deutschen Filmpreis ab, darunter Beste Regie und Bester Film. Darin machte er eine Schule zum Schauplatz vielschichtiger Konflikte. Im Mittelpunkt eine junge Lehrerin, gespielt von Leonie Benesch, die eigentlich nur eine Diebstahlserie in der Klasse aufklären will und zunehmend in einen Strudel von Vorurteilen und falschen Verdächtigungen gerät. Die Schule als Spiegel gesellschaftlicher Debattenkultur.
Wir müssen den Unterricht jetzt mal für einen Moment unterbrechen. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
Wer sitzt hier?
Oskar sitzt da.
Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
Ich hab keins.
Und das hier?
Geboren wurde Ilka Chatak 1984 in Berlin als Sohn türkischer Einwanderer. Sein Großvater kam einst aus dem türkischen Kayseri nach Deutschland, arbeitete in einer AEG-Fabrik. Ilka wuchs zunächst in Berlin auf und zog als 12-Jähriger mit seinen Eltern nach Istanbul. Zurück in Deutschland schmiss er bald sein BWL-Studium, hangelte sich beim Film von Job zu Job, bis er Film studierte, darin den Master und seine ersten Kurzfilme machte. Mit seinem Abschlussfilm Sadakat gewann er dann vor 10 Jahren in Los Angeles den Studenten-Oscar. Und jetzt ist er einer von 5 Oscar-Kandidaten in der Kategorie Bester internationaler Film. Große Hoffnungen macht er sich bei der starken Konkurrenz nicht, aber...
Wir haben schon gewonnen. Dort zu sein, das ist ja der größte Ritterschlag, den man sich auch nur vorstellen kann. Es ist ein großer Zirkus, aber ich freue mich drauf und ich freue mich darüber, dass wir Teil dessen sind und werde mir das Ganze ganz entspannt angucken und vielleicht ein bisschen hoffen, aber auf gar keinen Fall irgendwas erwarten.
Erwartungen ganz anderer Art aber hat der sympathische Oscar-Anwärter, der mit der ganzen Familie nach Los Angeles gereist ist, in Bezug auf die deutsche Öffentlichkeit und die deutschen Medien. Alle, so sagt er, sprechen derzeit nur von Sandra Hüller und Wim Wenders und ihren Oscar-Chancen. Gäbe es aber nur das Lehrerzimmer als Kandidat, würden sich alle auf ihn stürzen. Und daran macht Chatak strukturellen Rassismus fest. Ist er als deutscher Staatsbürger vielleicht zu türkischstämmig? Kann sich Rassismus auch in Ignoranz manifestieren? Ilka Chatak hält dem entgegen.
Was mich glücklich macht, meine Familie, die wirklich in den 60er Jahren, das waren Bauern, die aus Anatolien nach Deutschland gekommen sind und hier wirklich ein kaputtes Land mit aufgebaut haben. Ich als Enkel eines anatolischen Bauern bringe Deutschland heute eine Oscar-Nominierung. Und das ist einfach mal eine schöne Migrationsgeschichte, die man so mal stehen lassen kann.
Bereits im Mai will Chatak mit einem neuen Film über türkische oppositionelle Theaterleute beginnen. Der Arbeitstitel Gelbe Briefe. Und dann steht noch die Verfilmung des Romans Das Leben keiner Frau von der Berliner Autorin Caroline Rosales an. Oscar hin oder her.
Morgen früh wissen wir, ob Ilka Chatak einen Oscar mit nach Hause nehmen kann aus Los Angeles. Wir berichten natürlich über die Oscar-Nacht morgen früh hier auf Bayern 2. Und heute Abend bereits um 19.05 Uhr können Sie hier auf Bayern 2 einen Mann hören, der schon einen Oscar gewonnen hat in der Kategorie Bester internationaler Film. Den Regisseur Edward Berger, der 2023, im vergangenen Jahr also, in L.A. reüssierte mit seiner Erich-Maria-Remarque-Verfilmung Im Westen nichts Neues. Heute Abend ab 19.05 Uhr hier in der Filmkultur auf Bayern 2. Vom Kino, vom Lichtspielhaus ins Schauspielhaus. Im Theater Regensburg hatte gestern Abend das antike Drama König Ödipus Premiere. Inszeniert hat diese Tragödie des Sophokles der in New York geborene Regisseur Jasper Brandes. Angelika Schüdel war für uns bei der Premiere.
Anfangs geht's König Ödipus noch gut in seinem Land. Auf einem riesigen, schrägen Flickenteppich, der an einem gigantischen Webstuhl als Work in Progress hängt, regelt er sich zu Beginn des Stücks wohlig herum, dann lässt er sich genüsslich Richtung Publikum rollen. Schließlich aber wird er doch durch den antiken Chor mit der schrecklichen Seuche konfrontiert, die die Stadt Theben in ihren Klauen hält, und damit, dass der Fluch nur getilgt werden kann, wenn der Mord an Ödipus' Vorgänger König Laios aufgeklärt und gesühnt wird, dessen Witwe Jokaste Ödipus vor Jahren geheiratet und mit der er 4 Kinder gezeugt hat. Ödipus, nicht ahnend, dass er selbst der Täter ist und somit auch in Blutschande mit seiner Mutter lebt, schwört Rache.
Und wer sich widersetzt, ihr Götter, lasst ihm keine Saat gedeihen, keine Frucht aus seines Weibes Schoß. Das Leid der Stadt soll ihn verderben und noch Schlimmeres.
Ödipus also weiß zunächst von nichts. Der Chor hingegen ist natürlich allwissend, steht über allem, nimmt sich aber in der frisch und angenehm respektlos in Regensburg von Jasper Brandis inszenierten Produktion so manchen humorvollen Kommentar durch freche Gesten oder aufmüpfiges Murren heraus.
Wer im Wort oder Werk vermessene Pfade beschreitet, hohe Dike nicht fürchtet, die Sitze der Götter nicht scheut in unseliger Lust, den treffe ein grausames Los.
Und so nimmt das Schicksal seinen Lauf, so wie im großen Webstuhl unerbittlich die Lebens- und Todesfäden geknüpft werden. Eindringlich wie Regisseur Jordis die Figuren, die Ödipus alte große Schuld bezeugen, aus dem Teppich langsam hervorkriechen lässt, wie böse Gewissensbisse und schlimme Ahnungen unverbesserlicher Verbrechen. Ödipus erfährt Schritt um Schritt von den Monstertaten, die er begangen hat, und da hilft es ihm auch nicht, sich halb unter dem Krönungsmantel seiner Mutter und geliebten Jokaste zu verstecken. Die Wahrheit muss ans Licht, damit Theben erlöst werden kann. Ödipus dagegen muss, zumindest nach außen hin, verderben, so wie es der blinde Seher Teiresias prophezeit.
Der reiche Mann wird arm. Sein Bettelstab ertastet sich den Weg durchs fremde Land.
Schließlich erkennt Ödipus sein grässliches Schicksal, das nackte Grauen packt ihn. Jokaste ebenfalls damit konfrontiert, erhängt sich und der König sticht sich mit 2 Spangen ihres Kleides die Augen aus. So wird er blind, hofft aber wohl, jetzt nach innen sehen zu können, sich und seine übermächtige Schuld erkannt zu haben und durch die Sühnung Theben von aller Qual und Seuche zu erlösen. Die Tatsache, dass Ödipus als Kind wegen einer entsprechenden Prophezeiung mit durchnagelten Füßen von seinen Eltern verstoßen wurde und dann durch Zufall den eigenen Vater nicht erkennend diesen erschlug, wird in Regensburg nicht weiter thematisiert, sind es aber doch die noch immer geschwollenen Füße des Ödipus, die ihn als den Mörder erkennen lassen. Aber so ist das Schicksal, bis zu einem gewissen Grad auf ewig undurchsichtig und auch ebenso voller Misstöne wie die Schlussmusik in dieser packenden, aufregenden Inszenierung.
Angelika Schüdel war das über die König Ödipus-Premiere am Theater Regensburg gestern Abend. Das war es von der Kulturwelt für heute. Hier auf Bayern 2 geht es gleich um 12:30 weiter mit der literarischen Lesung. Heute mit einem aktuellen Sachbuch. Und wir verabschieden uns mit Nothing to Lose, dem Titelsong des neuen Albums der Holocaust. Life's giving me lemons, but I made
so much just by letting go. If you go into the fire, come out alive. You've already won the fight. Even when every day seems like a lie, just hold on to what you've got.